Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Der Film einem beibringen kann bei Show Don't Tell.
Ja, auf jeden Fall. Hallo erstmal. Also man kann mit dem Film wirklich die ganz großen Probleme lösen, die Autoren haben, was Show Don't Tell betrifft. Man denkt jetzt erstmal, warum haben die Autoren damit überhaupt Probleme? Ich glaube, dass Autoren Angst haben, nicht verstanden zu werden. Und dann neigen sie dazu, unheimlich viel zu erklären. Man denkt, der Leser versteht das nicht, ich muss das nochmal sagen, ich muss das nochmal anders machen und nochmal sagen. Und dann passiert das ganz schnell, dass man sich in Erklärungen verliert, wo doch ein klares Bild sofort beweist, was stattfindet. Und dann braucht man das nicht mehr erklären. Das ist also im aus dem Filmbereich, habe ich mir viel abgeschaut. Ich versuche zum Beispiel, ich schreibe ja selbst auch Romane, mir immer das als Film vorzustellen. Ich verfilme mein Buch. Was sehe ich gerade? Was passiert da gerade? Das ist auch immer eine ganz gute Rückprobe, weil wenn ich jetzt merke, da passiert gar nichts. Also ich stelle mir vor, die schauen meinen Film an, meine Zuschauer. Und was macht mein Protagonist? Steht der am Fenster und wartet, bis ich meine Erklärung beendet habe? Dann habe ich mich schon erwischt. Ja, das wäre ja besser, er tut irgendwas. Und das kann ich damit auch ganz gut überprüfen. Passiert in meinem Film gerade etwas? Und dann schreibe ich einfach genau das, was man da sieht. Ne, das heißt, man kann auch sehr schön Filme sich anschauen und einfach mal gucken, was wird dort gezeigt. Ne? Und das, was ich dort sehe, das glaube ich. Sehen heißt glauben. Ne? Und dann muss ich nicht behauptend beschreiben, was da passieren soll, sondern ich sage einfach, was passiert.
Ja, also ein Beispiel wäre einfach, ihr geht also irgendwo im Wald spazieren und plötzlich taucht ein Monster vor euch auf. Was würdet ihr sehen? Das kann man reinschreiben. Aber man kann nicht eine lange Erläuterung schreiben, wie die Monster sich fortpflanzen, wie die Monster, was die fressen und so weiter und so fort. Das sind nämlich lauter Sachen, die die Person in dem Buch gar nicht wissen kann und die den Leser an dem Punkt auch noch gar nicht interessieren, weil die gar keine Relevanz haben. Ich kann euch mal einen Satz vorlesen. Das Ereignis sollte sie nie wieder vergessen. Hände hoch, wer findet das spannend? Nicht sehr viele.
Auch da hinten jemand? Nein, doch nicht.
Doch nicht. Aber sie saßen vor dem Fernseher, schauten Deutschland sucht den Superstar und plötzlich knallte es und ihr Vater fiel blutend nach vorne vorüber. Spannender? Nicken einige. Der Trick ist, es gibt einen einfachen Trick dabei. Wenn ihr solche Erklärungen macht, dann macht erstmal die Handlung. Also zuerst das, was passiert. In dem Fall, der Vater wird ermordet. Und dann anschließend erst, das sollte sie nie wieder vergessen. Weil dann nämlich hat der Leser einen Anker. Dann ist es nicht mehr einfach nur eine Behauptung des Autors. Diese, lieber Leser, diese Szene, die ich dir jetzt gleich erzählen werde, die wurde sie nie wieder vergessen, sondern es ist etwas, was den Leser klar macht. Ja, hast du auch noch?
Ja, also ich habe auch einen ganz guten Tipp, der vielleicht auch anschaulich ist. Fast jeder war schon mal in irgendeiner Comedy-Vorstellung oder hat irgendwie Comedians auf der Bühne beobachtet. Und ein Gag, ein Witz ist im Grunde die kürzeste funktionierende Geschichte, die man sich vorstellen kann. Sie ist wirklich sehr kurz, manchmal nur ein Wort oder eine Geste sogar nur. Jeder hat's verstanden. Die Leute lachen. Warum lachen die Leute? Weil ich etwas nicht erklärt habe. Wenn ich einen Witz erkläre, das weiß jeder, dann ist er kaputt. Ja, das heißt, Erklärungen können Sachen zerstören, nicht nur auf der Bühne bei einem Witz, sondern ganz genauso im Romantext, aber das merkt man dann nicht so sehr. Also das geht dann unter. Man akzeptiert im Roman sehr viele Sachen, die eigentlich nicht so ganz richtig sind oder die besser sein könnten. Und deswegen, wenn man sich das schon mal vorstellt, also an der Humortechnik orientiert, das kann man im Roman genauso umsetzen, wie bei einem Witz, nur also auch im Unlustigen. Ja? Man macht sich was kaputt mit der Erklärung und ohne die Erklärung ist es erst gut, weil, warum lache ich überhaupt, wenn jemand einen Witz macht? Weil ich etwas nicht sage und ich greife zurück auf das Wissen meiner Zuhörer. Zum Beispiel, ich mache einen Witz über die Merkel, die kennt ihr alle, deswegen könnt ihr lachen. Wenn das jetzt jemand ist, der die nicht kennt, nicht weiß, ist Politikerin, nicht weiß, ist Bundeskanzlerin, dann sagt er, wie, der versteht den Witz überhaupt nicht. So. Und deswegen, diese Denkleistung, die bei euch stattfindet, wenn ich den Witz mache, die ihr ergänzt im Kopf euer Wissen, gleicht es ab mit dem, was ich gesagt habe, und dann lacht ihr. Ja? Und im Roman gleicht ihr euer Wissen auch ab und ich sage etwas nicht und dieser Gedankengang, der dann weitergeht, der erzeugt dann die Spannung und diese Tiefe und dieses Spüren. Und das macht man mit einer Erklärung kaputt.
Ja, also ich habe noch ein Beispiel zu den Erklärungen. Die Heldin verlässt das Zimmer und rennt aufgeregt durch den Flur. Das aufgeregt, das ist also eine Erklärung des Autors. Denn die Heldin denkt nicht, ich bin jetzt aufgeregt. Die Heldin verhält sich wie jemand, der aufgeregt ist. Kann man einfach machen, indem man sagt, die Heldin riss die Tür auf und rannte durch den Flur. Braucht da gar nicht mehr zu sagen, dass das die aufgeregt war. Das ist dadurch klar. Adjektive, die so wertend sind, also die so typisch dafür sind, dass sie also der Autor erklärt, diese Adjektive, darauf lohnt es sich wirklich zu prüfen. Und dann zu prüfen, ob an diesen Stellen nicht etwas verbessert werden kann.
Ja, dazu auch noch ein weiterer Tipp. Jetzt überlegt sich der ein oder andere, wie kann ich das denn gut machen? Ich habe jetzt eine Textstelle, die möchte ich damit verbessern, mit dieser Show-Don't-Tell-Technik. Das ist teilweise wieder wie beim Gag-Schreiben. Man braucht eine gute Idee. Einfach eine gute Idee, wie man das zeigen kann. Wenn ich Regisseur bin, kann ich meine Szene auflösen. Also jemand kommt in die Wohnung, legt seinen Schlüssel weg und macht irgendwas. So, ich kann nur die Füße zeigen, die laufen. Ich kann groß auf den Schlüssel gehen. Dann denken die Leute, oh, der Schlüssel hat eine Bedeutung. Ich kann das alles in einer Szene zeigen von Weitem. Ich kann das irgendwie machen. Ihr seid die Regisseure von eurer Szene. Na? Und wenn ich jetzt eine richtig gute Idee habe, dann kann ich damit etwas zeigen, wo sonst eine langwierige Erklärung wäre. Kurzes Beispiel, es kennt fast jeder Jurassic Park. Da weiß man, der Park gerät außer Kontrolle mit den Sauriern. Es gibt einen Dr. Malcolm, der das schon vorher ahnt. Und er könnte sich hinstellen und denen das erklären, warum das mit dem Park nicht funktioniert. Aber in dem Buch gibt es eine Szene, also nicht im Film, im Buch ist die, da sagt er, wie viele Saurier sind in dem Gehege? Und er sagt, ja, der Computer hat die gezählt. Es sind 57 und er hat 57 gefunden. Und dann sagt er, ja, lassen Sie nach 58 suchen. Er sagt, warum? Ja, machen Sie mal. Der Computer, gefunden, 58. Er sagt, lassen Sie nach 90 suchen. Gefunden, 90. So, daran ist gezeigt, der Park ist jetzt schon unter Kontrolle. Warum? Warum hat das niemand gemerkt? Weil sie falsch gedacht haben. Sie haben den Computer nach einer bestimmten Zahl suchen lassen, die hat er gefunden. Das ist einfach eine super Idee, um zu zeigen, dass der Park außer Kontrolle ist. Da muss sich nicht der Professor vorhin hinstellen und sagen, passen Sie mal auf, Ihr Park, der ist außer Kontrolle. Das kann nicht funktionieren. Ich bin Chaos-Theoretiker. Ja? So. Und da muss man manchmal, wie bei einem guten Witz, einfach mal so ein, zwei Tage überlegen. Wenn ich einen Roman schreibe, schreibe ich mir an die Seite, hier muss noch eine gute Idee hin. Und dann arbeitet mein Gehirn weiter und dann wird sie euch auch irgendwann einfallen. Irgendwie sowas, wo man denkt, Mann, klasse. Und das haut rein, das ist ein Beweis. Keine Erklärung mehr nötig.
Ja, also das, was du jetzt gesagt hast, das ist ganz wichtig. Viele dieser Sachen schreibt man erstmal, das ist ganz klar. Dann schreibt man einfach, sie hatte Angst oder sie war wütend. Dagegen ist auch nichts zu sagen, weil das ist also die Erstfassung. Aber dann, wenn man überarbeitet, dann sollte man sich genau diese Sachen anschauen und genau auf diese Überarbeitung testen, weil das sind die Sachen, wenn das häufig vorkommt, dann wird's langweilig. Das sind einfach Behauptungen, die der Autor aufstellt. Die kann man ihm glauben oder nicht glauben. Aber das ist so wie das weißeste Weiß meines Lebens. Es ist einfach ein Spruch, aber es reißt niemanden vom Hocker.
Ja, man sagt ja auch, die Wirklichkeit, die kann man nur erleben, die kann man nicht erklären, die kann man nicht erzählen. Das stimmt auch. Ja? Diese Angst der Autoren, da versteht mich dann jemand nicht. Der Leser begreift das dann nicht. Ich muss dem das doch nochmal sagen. Ich will unbedingt, dass meine Geschichte ankommt. Das hat auch was mit dem eigenen Wunsch nach Verstandenwerden zu tun. Man möchte verstanden werden von anderen Menschen. Aber das Gute ist, man kann sich darauf verlassen, dass diese unter diesen anderen Menschen, die dann das Buch lesen, unglaublich viele intelligente Menschen sind, die das einfach verstehen. Wenn mal jemand was nicht versteht, aus irgendeinem Grund, dann ist das nicht schlimm. Ja? Man darf nicht deswegen den schönen Text opfern, weil man Angst hat, dass da irgendwas nicht von ankommt. Und es kommt an. Man kann unglaublich wenig sagen und es kommt trotzdem an. Wenn man jetzt zum Beispiel viel recherchiert hat für sein Buch, zum Beispiel historischer Roman, Stichwort, ne, dann möchte man manchmal auch sein ganzes Wissen loswerden und dann neigt man auch dazu, zu erklären und zu erklären. Aber wenn ihr einen Eisberg seht auf einer Kreuzfahrt, dann wisst ihr, die Spitze guckt raus und unten sind noch 70-80% Eisberg. Das wisst ihr einfach. Und diese Spitze reicht dem Leser, um zu ahnen, hi Fricky, um zu ahnen, dass da unten noch viel, viel mehr ist. Und dieses viel mehr möchte der Leser sich vorstellen und fühlen. Und das verwehrt ihr ihm, wenn ihr ihm das vorher erklärt. Dann kann er das nicht mehr.
Denkt euch einfach mal an ein Kreuzworträtsel. Wer interessiert sich für Kreuzworträtsel, die schon völlig ausgefüllt sind? Hand hoch.
Niemand. Die interessieren sich heute für gar nichts, habe ich den Eindruck.
Ja, das ist also wirklich schlimm. Dabei sind die so spannend, die Kreuzworträtsel, die schon ausgefüllt sind. Das ist genau das. Ihr könnt nicht erreichen, dass eure Leser alles das Gleiche sehen. Das sind unterschiedliche Menschen. Die sehen das unterschiedlich. Und die wollen das auch unterschiedlich sehen. Die wollen ein Kreuzworträtsel haben, das sie ausfüllen können. Sie wollen selber das ergänzen. Sie wollen also daraus schließen, sie riss die Tür auf, okay, die war entweder wütend oder sehr aufgeregt. Und überlegt euch, versetzt euch in die Person. Was passiert in solchen Fällen? Ich kann euch von gestern sagen, ich hatte mein Handy verloren, dachte, ich muss in die Stadt zurück. Drüben am Bahnhof fährt gerade die S-Bahn ein. Ich rase die Treppe hoch und was passiert mir? Ich knall auf der letzten Stufe hin. Das passiert einem einfach, wenn man aufgeregt ist, dann achtet man auf sowas nicht. Und mit sowas kann man wirklich auch zeigen, was passiert. Da muss man gar nicht schreiben, ich war jetzt unheimlich aufgeregt, weil mein Handy weg ist und ich mir überlegte, ob ich das noch wiederfinden kann und warum das weg ist und wo ich es genau verloren habe. Kann man sich alles sparen. Immer anschaulich schreiben, immer schreiben, was passiert und sich in die Person versetzen und wirklich mit der Person mitgehen. Das ist mit das größte Problem beim Schreiben, dass ein Autor wirklich lernt und wirklich in die Person reingeht und sich als diese Person durch seine Geschichte bewegt.
Genau, also Personen, gutes Stichwort. Wenn ihr euch wieder den Film vorstellt, dann habt ihr ja Schauspieler im Film oder Protagonisten oder Figuren im Buch. Und manchmal, wenn man nicht genau weiß, wie kann man das jetzt mal schön zeigen, dann kann ich das durch die Darsteller zeigen, an der Reaktion, die haben. Da kann ich Sachen beweisen. Beispiel, die Serie Alf aus den 80ern kennen auch noch viele. So. Und da gibt es einen Moment, wo Willi so überfordert ist mit Alf, dass er zu einem befreundeten Psychiater geht, Psychologen. Und dann kommt ihm der Vorpatient entgegen aus der Praxis und dann sagt der Larry, dieser Psychologe, und auf dem Nachhauseweg sagen sie sich wieder und wieder, Wesen aus dem All, so etwas gibt es nicht. So, Willi, was willst du denn von mir? So, jetzt hat Willi schon schlechte Karten, weil er sagt, ja, wir haben ein Wesen aus dem All, das bei uns lebt. So, jetzt lacht der Psychologe natürlich sich kaputt und Willi ist natürlich nicht zum Lachen zumute und dann sagt er, so zeigt er ihm ein Foto und sagt, hier, das ist Alf. Das ist kein besonders gutes Foto. So, dieser Satz, das ist kein besonders gutes Foto, das ist der Satz, weil das bedeutet, es gibt noch mehr Fotos von Alf, die besser sind. Das gibt dem Alf diese Existenzberechtigung hier, weil sonst hätte er irgendein Foto. Aber er sagt, das ist nicht ein gutes, aber es gibt noch andere. Und die Reaktion von dem Larry ist dann Schweigen, der hört auf zu lachen und man sieht, so wie er auf das Foto schaut, dass er es jetzt glaubt. Das ist nur die Reaktion von dem Schauspieler. Man hätte ihn auch anders reagieren lassen können. Aber durch diese Reaktion wird es wahr. Man sieht, jetzt ist er überzeugt. Ne? Und dann kommen noch so ein paar Sachen, die Willi sagt, dann ist das Ding gelaufen. Ne? Und wenn ihr sowas habt, ihr könnt eure Figuren durch ihre Reaktion das zeigen lassen. Und dann muss man keinen Beweis anführen.
Ja, also wer von euch kennt die Säulen des Himmels über den Kathedralenbau? Einige, ja. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Jedes Mal, wenn ich eine gotische Kirche sehe, erinnere ich mich an dieses Buch. Und warum? Der hat nicht einfach geschrieben, wenn man hohe Mauern baut, dann muss man Stützpfeiler einziehen, sondern der hat seinen Kirchenbauer auf eine hohe Mauer steigen lassen. Und wie der oben ankommt, was passiert ihm? Er merkt, diese Mauer wankt, weil einfach der Wind draufsteht. Das ist ein ungeheurer Winddruck, wenn man nicht mehr wie die romanischen Kirchen das niedrig macht, sondern die gotischen hochbaut. Das heißt, diese ganzen Pfeiler, die ihr seht, die haben also nicht nur Schönheitszweck, sondern die haben wirklich den Zweck, dass man also das Bauwerk befestigen will. Aber im Buch wird das nicht so geschrieben, sondern man lässt den Leser mit der Figur auf die Mauer steigen und erleben, wie diese Mauer hin und her schwingt.
Ja, es ist natürlich jetzt nicht ganz so leicht zu erkennen, wo habe ich denn jetzt Erklärungen im Buch auch untergebracht? Das ist auch ein bisschen Übungssache, das zu sehen. Also es gibt auch Autoren, die geben mir dann ihren Text und sagen, kannst du mal gucken, wo ich hier den Erklärbär, so nenne ich das immer. Ich schreibe auch immer im Lektorat an die Seite EB, Erklärbär, wenn die das wieder machen. Wo habe ich hier Erklärbären im Text? Und das ist, der Erklärbär, der versteckt sich so gut. Ja, man sieht das dann manchmal auch gar nicht, wenn man das gemacht hat. So kleine Wörter, was du eben gesagt hast. Ein einziges Wort, da läuft jemand aufgeregt. Zack, Erklärbär. Ne? So. Und das ist wirklich auch, man muss sich wirklich auf die Suche begeben, Spuren suchen und guckt, wo habe ich das gemacht? Wo habe ich mich gerechtfertigt oder so? Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Film sehen würde wirklich und mitten im Film, die schleichen sich an so eine Burg an, ist dunkel, ist Nacht. Man denkt, oh Gott, gleich kommt einer. Ja, da kommt doch einer. Da springt einer ins Bild, der hat ganz normale Klamotten an. Sagt, na Leute, spannend, oder? Die Geschichte, die ihr gerade seht, die ist übrigens von mir. Ich wollte das nur mal sagen. Und das coole Licht hier, ne? Das habe auch ich gemacht. Sieht aus. Also ihr lasst euch nicht stören. Und Jungs, ihr könnt jetzt weitermachen. Ich wollte das nur mal ganz kurz erzählen. Ne? So, dann ist er weg. Na, was war das denn? Könnte Satire sein. Man denkt, das macht doch keiner. Doch, Autoren machen das dann unbewusst, ja? Also die treten selber im Roman auf mit ihren Erklärungen und sagen, habe ich recherchiert? Habe ich schon gewusst? Hättet ihr nicht gedacht, oder? Ja, so. Man muss sich als Autor da leider zurücknehmen. Das heißt leider, eigentlich ist das Buch dann viel besser, ne, und sagen, ich muss hier nicht mit allem, was ich habe, mit dem ganzen Eisberg rüberkommen, damit das wirklich eindrücklich ist. Im Gegenteil. Umso mehr ich mich da zurückhalte, umso besser wird es sein.
Ja, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, das kann ich also nur noch mal wiederholen. Schaut zum Beispiel auf eure Adjektive, die sind ein gutes Beispiel dafür. Schaut auf eure Absätze. Wenn ein Absatz kommt, der die Handlung nicht vorantreibt, das ist in der Regel genau dieser Erklärbär, wo ihr irgendetwas rein erklärt. Und damit bremst ihr eure Geschichten. Es gibt natürlich, wie immer, bei allen Regeln gibt es immer Ausnahmen. Wenn es nicht wichtig ist, dann kann man auch mal sagen, die Heldin hatte Angst. Wenn das jetzt kein wichtiges Element der Geschichte ist, dann braucht man das nicht ausführen. Man muss nicht jedes Mal, wenn man auf die Toilette rennt, muss man das nicht jedes Mal szenisch ausführen. Aber bei den wichtigen Punkten, bei den spannenden Stellen, da sollte man also tunlichst auf alles Tell verzichten. Einfach sich mal die Adjektive anschauen, welche sind dort jetzt wertend, sprich einfach etwas, was der Autor behauptet, oder welche sind notwendig. Sie rannte durch den Flur, durch den dunklen Flur. In dem Fall ist es notwendig, weil das ist da eine Bedrohung. Aber sie rannte aufgeregt durch den Flur, das aufgeregt braucht er nicht. Und einfach immer mit den Personen mitgehen. Was sieht die Person? Die Person sieht ein Monster, das plötzlich vor ihr steht. Braucht man nicht sagen, dass die Angst hat, wenn das Monster Zähne hat, die so ungefähr diese Größe haben, dann schließt der Leser automatisch. Und es geht nicht darum, dass ihr dem Leser sagt, wie er das die Geschichte empfinden soll, nach dem Motto, sie hatte Angst. Ihr müsst es so erzählen, dass im Kopf des Lesers der Film abläuft. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, ob ihr einfach nacherzählt, einfach sagt, das und das passiert, oder ob ihr etwas erzählt, das im Kopf des Lesers einen Film ablaufen lässt.
Genau. Und ein schöner Tipp dafür ist auch noch die Lesezeit, die der Leser investiert, die für euch als Autoren, ich nehme mal an, hier sind viele Autoren dabei, ganz anders ist, weil ihr schreibt daran viel länger, als der Leser es liest. Ist ja klar. Ne? Ihr habt vielleicht einen Tag an was geschrieben, was der in ein paar Minuten dann konsumiert später. Ihr habt Gefühle in euch gehabt über Stunden und der Leser hat für dieselben Gefühle nur ein paar Minuten Zeit. Das darf man nicht vergessen, weil diese Gefühle müssen sich in dem Leser bilden. Und wenn ich das dann wenn ich dann zum Beispiel eine Szene habe, die erschreckend ist oder die zum Beispiel sehr schnell abläuft und ich dann ausschweifend da etwas erkläre und runterrattere, dann der Leser kommt mit seinem Gefühl nicht nach und der sagt, ja, aber was ist denn jetzt mit dem? Dann ist das Gefühl schon wieder abgekühlt oder umgekehrt. Ich möchte etwas schön aufbauen, dass der Leser langsam traurig wird. Ne? Das muss ich einfach berücksichtigen dabei. Wie lange braucht er dafür? Wie lange liest er daran? Und da können solche Erklärungen zum Beispiel einen völlig rausbringen. Ne? Angenommen zum Beispiel, habe ich schon oft gelesen, jemand stürzt von der Mauer und dann wird unterwegs in dem Fall, der nur 2 Sekunden dauert, ewig was beschrieben. Der Leser ist raus. Ne? Weil die 2 Sekunden, klar ist es etwas länger, aber man kann nicht sein ganzes Leben dann nochmal in der Rückblende sehen, in den 2 Sekunden. So, jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit. Jetzt vielleicht für Fragen noch?
Ja. Habt ihr Fragen? Also keine Scheu. Wir beißen nicht, wenn ihr Fragen habt.
Naja.
Bist du nicht sicher?
Ich guck mal, das kommt auf die Frage an und wie nah der Mensch an mich rankommt.
Okay, also Freiwillige vor. Wer hat, ja? Ja.
Das ist jetzt nicht so einfach mit, oder willst du herkommen oder wie geht das? Wenn du gerade herkommst?
Also ich hätte die Frage, Es wird ja immer gesagt, Beschreibungen müssen die Handlung voranbringen. Gilt das für jede Beschreibung oder ist das auch, kann man auch einfach mal die Figuren beschreiben, halt, wie sie aussehen? Oder sollte man wieder sagen, zum Beispiel, sie hat grüne Augen, dann machen wir halt die Glitzern im Morgentau, der draußen ist, um irgendwie zu zeigen, auch wieder, wie es draußen aussieht? Oder wie ist das?
Ja, das ist genau ein ganz wichtiges Problem. Viele machen den Fehler, dass sie zu viel beschreiben. Wenn das Besondere eurer Figur die Augen sind, dann müsst ihr das beschreiben. Aber wenn ihr dann anschließend noch sämtliche Details der Schminke und Kleidung beschreibt, dann hat der Leser längst vergessen, das mit den Augen. Und am besten ist immer, wenn man es anhand von Handlung zeigt. Ich weiß nicht, wer von euch kennt von Andreas Eschbach der Nobelpreis. Nicht so bekannt, lest das euch mal durch. Der erzählt unheimlich viel über den Nobelpreis, wie der verliehen wird, wie der gefunden wird. Aber er führt das nicht einfach als Sachtext auf, sondern er erzählt, dann kommen die Studenten in den Saal. 700 Studenten, dann kommen die Preisträger, beschreibt auch, wie das vor sich geht, wie der König eintritt. Er beschreibt also praktisch durch die Handlung den Nobelpreis und nicht dadurch, dass er das wie ein Sachtext beschreibt.
Ja, also ich denke auch, dass man das in der Situation teilweise entscheiden muss. Die berühmte Szene, jemand steht morgens auf, guckt erstmal in den Spiegel, wie sehe ich aus, grüne Augen, braune Haare mit Locken und schön und Taille und Spaghetti-Träger-Top und so, wie viele Jugendromane anfangen. Das würde ich so nicht mehr machen. Ein guter Tipp ist auch immer, schaut in eure Lieblingsbücher rein von Autoren, die ihr bewundert. Wie hat der die Figur eingeführt? Wie hat er die Augenfarbe oder sowas beschrieben? Wie lange? Mit welchen Worten? Da kann man sich unheimlich viel abschauen.
Manchmal kann man auch einfach einen ganz kurzen Text machen. Sie sah aus wie Marilyn Monroe auf Speed. Irgend sowas, was eigentlich gar nicht direkt was sagt, wo das Wichtige ist, was man also zwischen den Zeilen liest. Also generell gilt, das, was nicht im Text steht, ist genauso wichtig wie das, was im Text steht.
Genau. Ja, jetzt gleich, also ich zumindest, ich weiß nicht, ob du auch vielleicht, sind wir noch ein paar Minuten hier, wenn jemand noch eine Frage hat, wir räumen jetzt nur das Feld, aber wir sind dann noch hier an der Seite ansprechbar. Danke euch.
Und morgen gibt es zur gleichen Zeit hier den Pitch und übermorgen den Klappentext und dafür könnt ihr hier auch Prospekte mitnehmen.
Ja, ist bei Namen ja immer ein bisschen schwierig.
Ja.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.